Ja, heute ist Pfingsten und der Boy wollte eigentlich so eine Umfrage starten. Was verstehen denn die Menschen unter Pfingsten, wenn man so draußen die Leute fragt? Ich glaube, da wissen wahrscheinlich die wenigsten Bescheid über Pfingsten. So, mit Weihnachten, das kriegt man noch so hin. Christkind, das hat ja was mit Jesus zu tun. Ostern, da wird es wahrscheinlich schon etwas schwierig. Da haben wir ja auch den Osterhasen. Und Pfingsten, wie würde die Umfrage aussehen? Vielleicht sehen wir sie ja irgendwann nochmal. Was würde mich auch interessieren, was die Menschen hier gesagt haben. Ich glaube, da stehen einige total auf dem Schlauch. Heiliger Geist, doch eher was Mystisches, oder? Oder man denkt dann an die Heiligen mit diesem Heiligenschein auf diesen Bildern. Das sind vielleicht dann ganz besonders fromme, besonders ausgewählte Menschen. Wenn Sie die Lesung von vorhin, wenn Sie die noch ein bisschen im Kopf haben, dann geht es ja hier um den Nikodemus, der zur Zeit Jesu ein wirklich sehr, sehr frommer Mann war. Er war aus der ersten Riege der Führungskräfte, also sozusagen auch ein Vorbild für die anderen, die Gesetze Mose halten, die 10 Gebote befolgen. Und das waren die Gesetze, das war ein Riesenumfang. Wer mal im 1. Mose liest, was da alles für Vorschriften sind. Und die Aufgabe der Pharisäer war, auch die Menschen anzuhalten, die diese Gebote einzuhalten. Und dieser kommt zu Jesus, ja, und fragt, ja, was muss ich denn tun? Eigentlich hat er doch alles getan, oder? Und ausgerechnet zu ihm sagt Jesus, du musst ganz neu anfangen, neu geboren werden aus Wasser und Geist. Da ist er total verwirrt, das haben wir vorhin ja gehört. Wie soll das denn gehen? Neu anfangen. Das habe ich mir manchmal auch gewünscht. Man müsste einfach nochmal von vorne anfangen, aber irgendwie kann man aus seiner Haut nicht raus. Soll ich wieder in den Leib meiner Mutter zurück, sagt er? Soll ich da nochmal neu geboren werden? Wie soll das denn gehen? Er versteht's nicht, was Jesus meint. Dann wollen wir ihm auch keinen Vorwurf machen, das konnte er auch nicht. Denn Jesus hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Voraussetzungen dafür geschaffen. Noch nicht. Und wenn wir uns das Kapitel 3 im Johannesevangelium anschauen, dann verweist er in der Fortführung dieses Gesprächs auch deutlich darauf hin, wie das ist mit diesem neuen Leben. Wann dieses neue Leben beginnt, was man tun muss. Was sind eigentlich die Voraussetzungen, so neu zu beginnen? Und welches Motiv hat eigentlich Gott? Und wie ist das mit seinem Heiligen Geist, der ja dieses Leben begleitet, verändert, auslöst? Und wenn mir geht es heute nicht so sehr um eine ausführliche Beschreibung des Heiligen Geistes, als mehr um sein Handeln, um sein Wirken und vor allem um das Ziel des Heiligen Geistes. Die Geschichte des Pharisäers Nikodemus und die nachfolgenden Verse in Kapitel 3 des Johannesevangeliums, ich glaube, sind wohl die grundlegendste Aussage der Bibel über die Beziehung von Gott zu den Menschen und umgekehrt. Ich denke, da so alles zusammengefasst. Und wenn man in der Bibel nach einem Vers sucht, der, ich sag mal, wo man alle Verheißungen Gottes zusammenzählt, alle Absichten Gottes zusammenzählt, und man wird so einen Strich drunter ziehen, dann käme wahrscheinlich dieser Vers raus, der im Kapitel 3 steht. Gespannt? Einige wissen ihn vielleicht schon. Ich sag mal, der Hammervers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich lese nochmal. Denn also sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn man diesen Vers verinnerlicht. Der ist so voll Aussagekraft. Ich könnte jetzt eigentlich aufhören zu predigen. Wir könnten uns jetzt nur den Vers ansagen, da brauche ich gar nicht viel drum herum zu reden. Dieser Vers sagt im Grunde genommen schon alles aus. Aber keine Angst, ich höre jetzt noch nicht auf, ich mache noch ein bisschen weiter. Ja, was will Jesus diesem Nikodemus sagen? Jesus, denke ich, ich übersetze es mal so ein bisschen, er will es auf den Punkt bringen, will es klar und deutlich ihm sagen, so deutlich, dass man eigentlich auch anhand dieses Vers zu einer Entscheidung gezogen wird. Man wird regelrecht ja oder nein. Ja, man wird zu einer Entscheidung ja fast gezwungen. Über diesen Vers 16, ich denke, da wurde schon viel gepredigt, eine ganze Menge Leute, ich denke, Ausgebildete wie ich vielleicht. Und ich habe mir gedacht, warum mache ich das nicht auch, weil dieser Vers mir sehr nahe liegt und weil ich mit diesem Vers schon ganz viel Erfahrung gemacht habe in meinem Glaubensleben. Dazu später mehr. Die Überschrift über meine Predigt lautet, Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Der Spruch ist nicht von mir, sondern von dem bekannten Evangelisten Wilhelm Busch. Nichts mit Max und Moritz zu tun, ein anderer Wilhelm Busch. Ich denke, die meisten werden ihn kennen. Pfarrer und Jugendpfarrer im Ruhrgebiet, eingesperrt von den Nazis wegen seinem Glauben. Verfasser vieler Bücher, vieler evangelistischen Aktionen und Veranstaltungen mit einem Thema. Diese Hauptsache. Jesus und die Kernaussage des Evangeliums. Hierum drehen sich eigentlich alle seine Aktionen, wenn man diese Bücher liest. Immer wieder dieser Bezugspunkt auf Jesus. Er hat eine riesen Jugendbewegung ins Leben gerufen. Er ging im Ruhrgebiet zu den Arbeitern, die waren da mal etwas rustikal in ihrer Aussprache und hat mit dieser einfachen Botschaft von Jesus wirklich die Menschen, er hat sie nicht überzeugt, Gott hat sie überzeugt, aber mit dieser Kernaussage des Evangeliums hat er da auch schon ein Großstück Erweckung bereitet. Hier sah er seinen Halt und seine Grundlage, den Menschen, wie gesagt, von dieser wunderbaren Botschaft weiter zu ersehen. Er sah auch damals eine Gefahr, nämlich die Gefahr, von dieser Hauptsache abzukommen. Und wies ständig darauf hin, auch auf diese Gefahr. Hier ist das Fundament des Christseins. Hier ist das Fundament der Christen. Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Dass man von dieser Grundlage abkommt, da brauchen wir uns nur die Kirchengeschichte anschauen. Das geht wie ein roter Faden durch die Kirchengeschichte. Bis heute. Und macht auch heute vor keiner Kirche und vor keiner Gemeinde Halt. Der Anfang ist oft, dass man Nebensachen zur Hauptsache macht. Man streitet und entzweit sich über Sakramentsfragen, Auslegung der Bibel, bestimmte Stil- und Glaubensrichtungen, vielleicht einen bestimmten Lebenswandel. Da könnte ich noch ganz viel dranhängen. Nicht, dass das nicht wichtig ist, das will ich nicht betonen. Nur man merkt nicht, dass die Hauptsache immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird und die Nebensachen auf einmal ein Riesen aufgebläht werden und man sich nicht mehr an diese Hauptsache hält. Die Hauptsache tritt in den Hintergrund. Nun kommen wir endlich zur Hauptsache. Teil 1. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Welche Aussage von Jesus? Die Grundeigenschaft Gottes in seiner Beziehung zu den Menschen ist Liebe. Hier steht's. Ist Liebe. Schwarz auf weiß. Jesus hat's gesagt. Sein ganzes Handeln, wenn wir uns das betrachten, im Alten Testament und auch heute, ich kann ein Beispiel dafür sein, ist geprägt von dieser Liebe. Dieses hingezogen fühlen von Gott zu seinen Geschöpfen. Umgekehrt ist das leider nicht immer so, aber er fühlt sich hingezogen zu seinen Geschöpfen. Immer und immer wieder hat er in der Bibel gesprochen, geredet durch Frauen und Männer, auch selbst. Kehrt um, denkt doch einfach mal nach. Warum wollt ihr euch nicht helfen lassen? Mich sollt ihr anbeten, euren Schöpfer, nicht andere Götter. kommt endlich heim. Ja, man kann das vielleicht vergleichen mit einem Vater, der zusehen muss, wie sein Kind irgendwie auf die schiefe Bahn kommt. Und er kann aus eigener Entscheidung, und er kann nichts machen. Sie haben sich entschieden, sag mal, auf irgendwelchen schiefen Bahnen zu gehen, kriminell zu werden. Der Vater kann, ist machtlos. Und ich denke, dass auch Gott leidet darunter. Gott leidet, wenn er dieses sieht. Gott tut das weh. Gott tut das weh um jeden einzelnen Menschen, der mit Gott nichts am Hut hat. Was hat Gott nicht alles getan? Wenn wir uns das Alte Testament betrachten, das ist voll davon, im Guten, auch in Klammern, im Bösen, in Zucht. Er hat sie bestraft und sagt, denkt einfach mal nach. Dann haben sie sich wieder zu Gott gewandt, weil es ihnen schlecht ging, und als es ihnen wieder besser ging, dann war ihnen Gott wieder egal. Wie gesagt, sein Motiv ist Liebe, bis heute. Welche Vergleiche setzt Gott hier ein? Einer, der mir besonders gefällt, steht im Propheten Jesaja. Da geht es um einen Esel und einen Rind und um uns Menschen. Den möchte ich uns jetzt mal vorlesen. Jesaja 1, die Verse 2 und 3. Hört, ihr Himmel und Erde, nimm zu Ohren, denn der Herr redet, ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht, mein Volk, und versteht's nicht. Merken Sie, welche Liebe dieser Vers eigentlich ausstrahlt? Ich habe Kinder großgezogen. Sie wollen nichts mehr von mir wissen. Gott tut das weh, er leidet. Das spüre ich da draus. Das Volk Israel in der Bibel ist immer auch für uns ein Beispiel, ein Symbol in der Beziehung Gott-Mensch bis heute. Das Volk Israel ist immer ein Bezug. Wir können das auch beziehen auf uns. Das trifft nämlich ganz genauso zu auf einen Großteil der Menschheit, die von Gott nichts wissen will. Im Gegensatz zu diesem Beispiel, Esel und Rind. Der Esel, ja, sehr störrisch. Das Rind, ich sage einfach mal, vielleicht nicht alle, aber recht dumm. Eins wissen sie ganz genau. Wo er her ist, da gibt es auch Futter. Und es ist lebenswichtig mit diesem Futtereimer. Wenn der Herr kommt, dann laufen sie ihm sogar zu, da rennen sie ihm entgegen. Und der Esel, der sonst nicht gut rennt, der kriegt auf einmal flinke Beine. Da können sie auf einmal unwahrscheinlich schnell sein. Und die Menschen? Ja, wo rennen die denn überall hin? Und suchen nach Futter in der Welt und werden nicht satt. Schaufeln alles, was sie rein, in sich rein, was sie kriegen können. An Wohlstand. Und wir leben ja noch in einer Wohlstandsgesellschaft, auch wenn es ein bisschen kriselt. Und das macht uns hier Angst. Wir hören von diesem Gästegottesdienst, dass es uns Angst macht, wenn auf einmal das Geld nicht mehr stimmt. Wenn wir vielleicht uns manche Dinge nicht mehr leisten können. Und merken nicht, dass viele am Leben eigentlich verhungern. Ich musste oft an ein Lied denken, das ich in meiner Jugend oft gesungen habe. Da heißt es, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das trifft heute ganz genauso zu. Ich denke, einige kennen dieses Lied, das habe ich sehr gern gesungen. Weil es das so, das bringt so diesen Kern, das Kernproblem der Menschheit von heute zum Tragen. Was sagt Jesaja in diesem Vers? Ich lege es einmal ein bisschen anders aus. Ihr Menschen habt ein Problem. Ihr kennt euren Herrn nicht. Ihr wisst nicht, was er für euch bereithält, was er eigentlich in diesem Futterdruck alles angemischt hat für euch. Kommt, sagt er, denkt doch einfach, denkt mal drüber nach. Schaltet doch mal euer Gehirn ein, es ist doch größer wie die vom Esel und vom Rind. Wie werdet ihr leben? Was ist der Sinn? Wie werdet ihr sterben? Und vor allem, wo werdet ihr denn die Ewigkeit verbringen? Ist die Frage so belanglos? Kann man die sich nicht stellen? Darauf gibt es nur eine Antwort. Da gibt es nur eine Stelle. Hören wir auf diesen begriffsstutzigen Ochsen und den sturen Esel. Machen wir uns auf den Weg zum Futtertrog Gottes. Und das ist sein Wort. Hier ist es, die Bibel. Fangen wir an, vor allem fangen wir erstmal an, dieses Wort aufzunehmen. Auch nur aufzunehmen, denn also hat Gott die Welt geliebt. Teil 2. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Tja, es hat alles nichts geholfen. Sein Volk Israel und die Menschen haben es nicht verstanden. Irgendwie dümmer wie Esel und Rind. Aber Gottes Liebe gibt nicht auf. Sie ist verankert, ich habe schon gesagt, in seinem Wesen. Und die kann man gar nicht beschreiben oder erfassen. Da fehlen mir einfach die Worte. Der absolute Höhepunkt dieser Liebe ist, er gibt seinen Sohn hin. Er soll die Menschen heimbringen an diesen Futtertrog Gottes. Die Speise bringt, Leben bringt, ewiges Leben bringt. Und vor allem, er will Beziehung. Gott will Beziehung zu den Menschen. Er gibt seinen Sohn hin für dich, für sie und mich. Er bezahlt am Kreuz von Golgatha im Grunde genommen für unser Getrenntsein von Gott durch unsere Schuld und Sünde. Gott gibt seinen Sohn hin, um den Weg frei zu machen. Sünde, das ist heute ein unmodernes und selten gebrauchtes Wort. Aber es ist Fakt. Es ist Fakt in dieser Welt, auch wenn wir es verdrängen wollen und sagen, hopp, da kommen die Christen mit Sünde. Es ist Fakt in der Welt ohne Gott. Sünde ist im Grunde genommen die Auflehnung gegen Gott. Ich brauche ihn nicht. Ich erkenne ihn als meinen Herrn nicht an. Ich will leben, wie ich will, nach meinem Lustprinzip. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Und es kostet sehr viel. Da brauchen wir uns nur umschauen. Es kostet hier auf der Erde schon sehr viel, nach diesem Lustprinzip vorzugehen. Im Endeffekt kostet es das Leben. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Hier, Gott sagt, hier ist mein Sohn für dich. Hier ist der Weg zu mir. Hier ist das Leben für dich. Hier sind meine ausgestreckten Arme. Komm endlich heim. Komm endlich heim. Teil 3. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Verloren gehen. Ich habe schon gesagt, der Mensch ohne Gott geht verloren. In einer Welt der Vergänglichkeit, der fehlenden Antworten, nach dem Sinn, nach dem Warum. In einer Welt, die so glitzernd und vielversprechend sie auch scheint. Sie hat einen vorprogrammierten Code. Sterben und Tod, das ist der Code. Nicht nur im Leben, auch in materiellen Dingen, die vergehen. Ich glaube, dieses Verlorengehen merkt jeder Mensch irgendwann einmal. Jeder Mensch, der hier über die Erde geht, der merkt es. Wenn er keine Antwort findet, oft erst am Ende vom Leben oder mittendrin, wenn Krisen kommen. Was ist eigentlich mein Lebenssinn? Und wie ist es mit dem Tod? Wie wir vorhin gehört haben, oh, ist halt alles vorbei. Der Mann war noch etwas jung. Ich weiß nicht, ob er in 20 Jahren noch genauso spricht, wie wir da gehört haben. So vorbei. Wir sprechen anders, wenn man meinen Sterbenden begleitet. Verbittert oft. Auf dass alle, die an Glaube nicht verloren gehen. Wissen Sie, was mir an diesem Satz am besten gefällt? Dieses kleine Wort alle. Warum? Ja, jetzt bin ich einmal etwas egoistisch hier oben. Ich denke es mal nur an mich. In diesem Wort alle steckt ein Name. Meiner. Reinwald Witt. Das bin ich gemeint. Ist das nicht toll? Natürlich alle anderen auch, die an Jesus glauben. Aber das macht mich eigentlich sehr froh. Ich gehöre dazu. In diesem kleinen Wort alle. Das ist so schön, dass ich das mit uns beten möchte. Ja, Herr Jesus Christus, ich bete dich an für dieses kleine Wort alle. Was du gesagt hast, das kam aus deinem Mund, dass wir, wenn wir an dich glauben, nicht verloren gehen. Alle. Und da gehöre ich dazu. Und ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen heute Morgen auch dazu gehören, hier im Gottesdienst. Und dass diese Botschaft durchdringt hier in die Wetterau. Ich denke da ganz besonders auch an nächstes Jahr. Alle heißt es. Keiner ist ausgeschlossen. Und dafür möchte ich dir danken, Herr Jesus. Das ist die Grundlage meines Glaubens. Alle. Amen. Sondern das ewige Leben haben. Teil 4. Ja, hier möchte ich nochmal zu meiner anfänglichen Ausführung zurückkommen und die Gefahr von dieser Hauptsache abzukommen. Wie das geschieht, indem diese Botschaft so langsam umgewandelt wird und ich sag mal so auf meine menschlichen oder auf meine Bedürfnisse zugeschnitten werden. Manchmal merkt man das gar nicht, wie schnell das geht. Mich eingeschlossen. Mir ist das auch schon passiert. Wie diese Zusage ewiges Leben mit Gott zweitrangig wird. Und die Aussage dann heißt, nicht sondern das ewige Leben haben, sondern es heißt dann vielleicht, sondern immer gesund bleiben, sondern keine Sorgen mehr haben, sondern immer Kraft haben, sondern vielleicht besondere geistliche Erfahrungen machen, sondern vielleicht besondere Gaben haben, sondern einen Partner finden. Da könnte man ganz viel dranhängen. Bei all dem, und das möchte ich dick unterstreichen, dass Gott das auch alles schenken kann. Gott will uns reich beschenken. Er will uns bereichern in jeglicher Hinsicht. Nur, es ist nicht die Hauptsache. Es ist nicht das Ziel Gottes. Gott will viel, viel mehr schenken. Weg von meinen menschlichen Bedürfnissen, Gefühlen, von meiner Erfahrungswelt, hin zu einem Leben aus der Gnade und Liebe Gottes. Zu einer Liebesbeziehung, die kein Ende hat. Und jetzt sind wir bei Pfingsten. Jetzt fängt die Pfingstpredigt an. Wie heißt es, sondern das ewige Leben haben? Es heißt nicht, sondern das ewige Leben bekommen. Irgendwann einmal, wenn wir tot sind, da werden ja die Christen, wird ja oft gesagt, na ja, ihr kommt irgendwann in den Himmel. Nee, hier steht haben, nicht bekommen. Wie heißt es in Johannes 3, Vers 6? Geboren aus Wasser und Geist. Gottes Geist kommt in mein Leben und dieser Geist bewirkt dieses neue, ewige Leben. Leben begründet auf der Liebe Gottes. Und Gott gibt mir Beistand und Unterstützung, hier auf der Welt zurechtzukommen. In einer Welt, die sich, wenn Gott mich verändert, nicht verändert hat, die nach wie vor gekennzeichnet ist vom Aufstand gegen Gott, von Zerfall und Tod. Wir können als Christen vieles tun, um da mitzuwirken, mitzuhelfen. Wir können es nicht verhindern. Gott will mit uns neu beginnen. Der Heilige Geist, der Bund der Beziehung zu meinem Gott. Hier kommt Gott selbst zu mir durch den Glauben. Ja, er will mich durchbringen, aber auch zurechtbringen. Und das in einer Beziehung der Liebe und Geborgenheit. Einen anderen Vers, der diese Grundlage, diese Hauptsache, ich sag mal noch etwas verständlicher macht und das eigentlich unterstützt, steht in Titus 3, die Verse 4 und 7. 4 bis 7. Als er beschieden die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden, nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Das Bad der Wiedergeburt, Erneuerung im Heiligen Geist. Wenn Gottes Geist durch den Glauben an Jesus in mein Leben kommt, dann beginnt eine Veränderung. Ja, wie wie bei der Geburt eines Kindes. Ein Kind, das so ganz klein anfängt und das langsam heranwächst, auch mit Wachstumsschmerzen als Christ. Ja, und man wird geführt an diese Futterkrippe. Ich möchte es nochmal vergleichen. Die da heißt Gottes Wort und wird endlich satt, kriegt endlich Antwort auf wichtige Lebensfragen. Nochmal, neues Leben beginnt in einer Beziehung zu Gott, wie zu einem Vater. Wie heißt es? Erneuerung durch den Heiligen Geist. Gott selbst beginnt dieses Werk und wandelt mein Leben um. Grundlage, Hauptsache ist seine Barmherzigkeit. Auch das steht da drin. Grundlage und Hauptsache ist seine Barmherzigkeit. Hier habe ich das Fundament, was mir niemand nehmen kann. Egal, wie ich mich vielleicht momentan fühle, wie meine Voraussetzungen sind, was für Begabungen ich habe, das ist meine Grundlage, Gottes Barmherzigkeit. Hier beginnt neues Leben mit Gott in einer Beziehung durch den Heiligen Geist. Die Beziehung zu Gott durch den Heiligen Geist übertrifft im Grunde genommen allem noch so verständlichen menschlichen Bedürfnisse und Erwartungen. Die Beziehung zu Gott durch den Heiligen Geist übertrifft alle meine noch so verständlichen menschlichen Bedürfnisse und Erwartungen. Ja, oft sind sie sogar auch, sie treten sogar in den Hintergrund. Beziehung um der Beziehung willen. Das ist die Antwort, wie bei einer Ehe. Beziehung um der Beziehung willen. Obwohl in dieser Beziehung, das habe ich immer gemerkt in meinem Christsein, die ist sehr einseitig. Ich gebe wenig, kaum etwas, Gott gibt viel. Die ist sehr einseitig, aber die Beziehung ist da. Zum Schluss noch zu einem, der diese Hauptsache immer wieder versucht, in Frage zu stellen. Das Evangelium auszuhöhlen. Das ist Gottes Widersacher, der Teufel. Ich spreche ihn bewusst auch an. Und wenn man dachte, naja, jetzt kommt er noch mit dem Teufel, da sage ich, schauen wir uns doch mal die Welt an, was draußen alles so abgeht. Das müssten doch die Menschen wenigstens registrieren, dass da irgendwas schief läuft. Und dieser Teufel hat einen Hauptangriffspunkt bei uns. Bei uns, ich rede jetzt von mir als Christ. Das ist diese Hauptsache. Da kann er ansetzen. Warum? An dieser Hauptsache setzt er an, weil er da am verwundesten ist. Da kann er nämlich nichts ausrichten. Deshalb greift er da an. Ich habe das selbst auch schon erlebt. Ja, solche Eingebungen oder wie man sagt, Zweifel. Und das ist so ein Stück persönliches Zeugnis von mir. Deshalb nenne ich auch meinen Namen. So einfach ist es doch nicht, Reinwald, oder? Ein bisschen musst du doch tun als Christ. Schau dir doch dein Leben an als Christ. Ha, da fehlt noch so viel, sagt er zu mir. Wenig Kraft, und da ist ja auch noch Sünde. Da ist Versagen. Und du meinst, lieber Reinwald, Glauben allein reicht? Nein, das reicht nicht. Du musst noch vieles tun in deinem Leben. Vieles ändern an deinem Leben. Du kommst ja so nie ans Ziel. Und eigentlich bist du ein Versager. Ja, und ich hatte das eine Zeit lang auch geglaubt. Hat ja auch irgendwie recht. Ich bin ein Versager. In meinem Leben, da war manches nur Show und Schein und auch Schuld. Ich möchte das jetzt nicht näher erläutern, aber an meiner Fassade kann man auch kratzen, wie es drunter aussieht. Sieht nicht so toll aus. Ich habe mir selbst was vorgemacht. Obwohl, es war bei mir der Punkt der Wende. Zugeben, ich schaff's nicht allein. Und wissen Sie, was das Schöne ist? Als ich ganz zerbrochen war, entdeckte ich diese Botschaft ganz neu. Ich habe es erlebt. Gott liebt Versager. Glauben Sie mir, Gott liebt Versager. Für die Versager, die sagen, ich kann nichts bringen. Ich kann dir auch nichts versprechen, Herr Jesus. Ich kann ihm jetzt heute hier nichts versprechen. Aber ich glaube an ihn. Ich glaube an dich, mein Heiland, mein Retter. Da hat Gott wieder ganz neu angefangen zu wirken durch seinen Heiligen Geist. Mein Gefäß war total leer. Er hat es wieder so langsam aufgefüllt. Und ich glaube, ab und zu muss es immer wieder mal leer werden bei mir. Ab und zu brauche ich immer mal diesen Tiefpunkt. Also ich habe das immer wieder nötig, um wieder neu anzufangen. Ich habe gelernt, hier ist mein Fundament in dieser Botschaft. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Hier ist meine Futterkrippe. Und das Futter ist sogar umsonst. Jeden Tag, immer wieder dieses kleine Wort alle, ist mein Anker, ist mein Anker in Jesus, nur dort. Und was ist das für ein Halt? Für ein Halt der Liebe. Darum will ich alles prüfen daran. Noch so fromme Lebensansichten, Überzeugungen, Eingebungen, hieran will ich es prüfen. Bei dieser Hauptsache bleiben. Nicht einen Millimeter davon abzuweichen. Mich dran zu laben. Ja, dran zu laben. Wie es schon in der Offenbarung geschrieben steht, achten Sie drauf, was der Geist dort spricht. Heute an Pfingsten zu uns. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen der dürstet, der komme. Und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das spricht der Geist heute Morgen. Und nicht nur der Geist, Sie haben hier gehört von der Braut. Die Braut ist Jesus. Und es wird quasi doppelt unterstrichen. Braut, Jesus und Heiliger Geist, sagt uns das heute Morgen. Hier ist Leben mit Gott. Hauptsache ist, dass diese Hauptsache die Hauptsache bleibt. Amen.